Da kann man noch so reflektiert sein und noch so gut damit umgehen. Diese Netzwerke funktionieren ja so, dass unsere Belohnungszentren getriggert werden sollen. Ich kann auch nicht sagen, ich trinke jetzt reflektiert 3 Liter Cola. Das funktioniert nicht. Sondern entweder ich trinke halt 3 Liter Cola und weiß, was das mit mir macht, oder ich lasse es bleiben. Ich glaube aber, dass das eine Grenze kennt. Und die Grenze ist das Ende der Eigenverantwortlichkeit, was das angeht. Du kannst nicht sagen, du musst einfach nur lernen, damit umzugehen, 6 Flaschen Wein zu trinken. Sondern nach 6 Flaschen Wein bist du einfach nicht mehr der gleiche wie vorher. Sei kein Idiot, sei kein Arschloch oder anders gesagt, halte niemanden für dümmer als dich selber und glaub auch nicht, dass andere das tun.
Herzlich willkommen im EAT Podcast, deinem Podcast für Social Media und Digitalität für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Internet-Halodri und Branchenbeobachter Gavin Kahlmeier.
Hallo.
Wir sitzen zusammen im Park des Technikmuseums auf der Republika in Berlin und du bist hier und auch zu Hause im Ruhrgebiet ein vielbeschäftigter und gefragter Mann. Deswegen Dankeschön für deine Zeit.
Sehr gerne. Es tut mir auch wahnsinnig leid, wie schwierig die Terminabstimmung bis hierhin war.
Das weiß doch keiner, Gavin. Das musst du nicht verraten. Du hast einen Podcast, der mich 3-mal die Woche über Social Media updatet. Mhm. Also wirklich, das hilft mir enorm. Dann spare ich mir nämlich manchmal das Lesen und selbst recherchieren. Ja, das ist wirklich fantastisch. Dieser Podcast heißt Haken dran. Also es ist eine große Empfehlung an alle an dieser Stelle.
Vielen Dank.
Und der ist gestartet eigentlich als Twitter-Abrechnung, so, weil du da aus diesem Land vertrieben worden bist. Du bist freiberuflicher Digitalberater und betreust die Audience-Development-Einheit des WDR Newsrooms. Mhm. Mhm. Und entwickelst Podcasts für den Deutschlandfunk,
stimmt auch richtig. Mhm. Ja.
Und auf Ex-Twitter, heute X, steht auf deinem Account Grabstein: Hallo, ich bin Journalist oder Politiker und ich bestehe darauf, dass eine Plattform, die von gekauften rechtsradikalen Troll-Accounts dominiert und von einem ... Jetzt du.
Muss ich jetzt überlegen, wie der Satz zu Ende geht?
Ja, wie ging der zu Ende?
Oh, das weiß ich nicht
Ich wollte nicht auf X gehen. Und das ist das Einzige, was steht, wenn du das in der Suchmaschine googelst.
Oh, das ist lange her. Aber also, was ich damit eigentlich...
Wie würdest du es heute vervollständigen?
Ich habe schon wieder vergessen, wie er angefangen hat. Aber ich kann versuchen, die Aussage nochmal zu paraphrasieren. Also, was ich damit ja sagen wollte, war, jeder, der dort beruflich publizistisch tätig ist auf X, also sei es, weil man journalistisch unterwegs ist oder auch als Entertainment-Mensch unterwegs ist oder eben auch politisch unterwegs ist. Jeder, der also sozusagen als Multiplikator auf X unterwegs ist, bietet Anreize für Normalos, sich dort einzuloggen. Jetzt ist X aber eine Plattform, die ein Nährboden für Rechte geworden ist, für Rechtsextreme, für Demokratiefeindlichkeit. Das heißt, jeder Journalist, jeder Publizist, jeder Mensch, der dort als Multiplikator tätig ist, muss sich sehr genau überlegen, möchte ich der Grund sein, warum andere Leute diese Plattform benutzen? Und ich hoffe doch, dass die Antwort da meistens mit Nein ausfällt.
Ja, wir reden da gleich nochmal drüber. Ja. Ich habe da eine Frage auch zu eurem Programm, zu eurem aktuellen Haken dran Podcast, der dann, wenn ihr das hört, nicht mehr ganz aktuell ist, dann hat er wieder schon 12 neue gemacht wahrscheinlich. Aber wir haben nämlich ein Format, wir möchten unsere Gäste immer ein bisschen persönlicher kennenlernen, deswegen haben wir 7 Fragen, die immer ein bisschen unterschiedlich sind. Die erste davon ist, bist du bereit?
War das die erste? Ja, ich bin bereit.
Das war die Frage 0
ist was. Ja.
Und die Frage 1 ist, was wärst du beruflich geworden, wenn es das Internet nicht gäbe?
Da gibt es 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist tatsächlich, ich wollte wahnsinnig gerne Friseur werden. Leider habe ich 2 rechte Hände, ich bin aber Linkshänder. Und ich habe dann irgendwann auch erfahren, dass Friseur so ein Job ist, an dem man sich relativ schnell kaputt arbeiten kann. Und dann habe ich davon irgendwann Abstand genommen. Aber so, wenn so Dinge wie Lohn und Talent, wenn die keine Rolle gespielt hätten, dann wäre ich wahrscheinlich Friseur geworden. Ich hätte gerne mehr fürs Radio gemacht. Ich habe zwar viele Berührungspunkte mit dem Radio. Ich habe viel beim Radio gearbeitet. Ich habe auch Radio gemacht. Bin aber dann relativ schnell in die Internet-Ecke gerutscht. Und aus der Computer-Ecke kommt man dann nicht mehr so schnell raus. Aber das wäre so die 2. Möglichkeit gewesen. Und die 3. Möglichkeit, ich wäre, glaube ich, sehr gerne lieber, also als ich so 20 war, hatte ich so eine, war ich, nein, anders. Ich habe mit 15 angefangen, Musik zu machen und habe ganz lange sehr viel meiner Freizeit in Musik gesteckt und habe dann eine berufliche Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht. Und da wusste ich sehr schnell, in dem Beruf will ich nicht arbeiten. Habe aber die Zeit, die ich währenddessen hatte und auch Freizeit, die ich dort so hatte, nur in meine Musik gesteckt und habe sehr viel Energie da reingesteckt, Musiker zu werden.
Instrument?
Gesang und Gitarre.
Ah, cool.
Aber auch da, dasselbe wie beim Friseur, wenn Talent keine Rolle spielen würde, dann wäre ich wohl heute
Dann
Musiker.
Nennt man das in der Musik doch Punk, oder nicht?
Ja, das, ja. Selbst dafür hat es nicht gereicht, sage ich mal. Aber ich habe es versucht.
hoffentlich killt mich keiner dafür. welche Emotion ist deine liebste?
Generell lieber traurig als wütend. Immer, weil Wut lähmt und Trauer motiviert. Also ich glaube, aus Trauer kann man sehr gut Sachen generieren und erschaffen. Trauer beflügelt einen, Trauer schafft es, dass neue Dinge entstehen. Wut macht immer nur kaputt, finde ich. Meine liebste Emotion ist aber eigentlich Euphorie. Und also ich bin so ein Hop-oder-Top-Typ. Also ich bin so ein ADS-Kopf und ich brauche immer Impulse. Ich bin Wassermann auch noch, wenn man dran glauben möchte. Also der Wassermann ist auch der immer sehr viele Leute kennenlernen will und immer sehr viel Energie in alles reinlegt, Hyperfokus.
Und Kopf in den Wolken oder so, was ist das?
Auch, genau, ja, okay. Richtig. Also ich bin immer sehr, sehr an, immer sehr, ich finde gerne statt. Und zwar nicht im Sinne von, ich muss auf Bühnen stehen, auch, mache ich auch, aber im Sinne von, ich will nichts auf Sparflamme. So, und das heißt, meine beiden Lieblingsemotionen sind Trauer und Euphorie.
Schön. Was möchtest du auf keinen Fall verpassen? Dann passt die Frage ja zu dir.
So ein bisschen. Alles und nichts. Warte. Nee, ich will eigentlich nichts verpassen. Das ist ein Riesenproblem. Also es gibt Leute in meinem Alter, ich bin 35, die entwickeln im Moment so etwas, so einen Gegentrend, der heißt JOMO, die Joy of Missing Out.
Ah.
Also dieses Zuhause bleiben, wenn eine Party ist und sich darüber freuen, zu Hause zu sitzen und den lecker Bauerntopf zu essen und Fernsehen gucken, Netflix und so. Und ich kann die FOMO aber nicht ablegen. Mir persönlich ist es wichtiger, Dinge zu erleben, als ausgeschlafen zu sein zum Beispiel.
Mhm.
Ja, also das ist leider genau meine Achillesferse, diese Frage.
So, dieses Schlafen kann man, wenn man tot ist, ne?
Ja, ganz genau.
So dein Ding.
Ja,
okay,
das ist aber ein Riesenproblem, weil ich merke, dass mir das gut tut, wenn ich mal 8 Stunden Schlaf kriege.
Ja.
Glaubt man gar nicht.
Aber dafür hast du keine Zeit.
Da habe ich keine Zeit.
Ja. Und wofür hast du dafür keine Zeit und wofür hast du kein Verständnis?
Wofür ich kein Verständnis habe? Ich habe richtig viele Sachen, kein Verständnis. Also ich habe so zwei Maximen im Leben. Die eine ist, sei kein Idiot und die andere ist, sei kein Arschloch. Also am Ende sagt das eigentlich aus, alle Leute für voll nehmen, immer das Gute in allen Gegenübern sehen. Und ich habe kein Verständnis für alle, die es anders machen. Also für Leute hinters Licht führen habe ich gar kein Verständnis. Für Leute für dumm verkaufen habe ich kein Verständnis. Und für Leute, die sich selber dumm anstellen, auch nicht. Und das steckt beides so in diesen Sätzen drin. Sei kein Idiot, sei kein Arschloch. Oder anders gesagt, halte niemanden für dümmer als dich selber und glaub auch nicht, dass andere das tun.
Mhm.
So, ja.
Für Leute, die sich dumm anstellen, also das finde ich faszinierend, weil du gerade gesagt hast, du bist, ich muss das dazu sagen jetzt, weil sonst, ich schneide manchmal, Leute denken nach über die Fragen, die ich stelle und du hast nicht mal in einer Zehntel, Hundertstel Sekunde hast du schon geantwortet, die Frage erfasst und geantwortet. Ich bin wahnsinnig fasziniert. Du bist einfach so schnell.
Danke.
Das ist richtig krass. Ja, genau, nur dann denke ich so, Leute, die sich dumm anstellen, das sind die so ein bisschen länger brauchen.
Nein, das ist ja, also dumm anstellen heißt ja, man könnte es besser, man macht es aber nicht besser, okay. Weil man A, glaubt, davon einen Vorteil zu haben oder B, zu glauben, dass man damit anders wirkt. Und
oder sie nehmen die Sache nicht ernst.
Oder das, C, das ist noch schlimmer.
Und das ist auch nicht dein Ding.
Nein,
du sagst
gar nicht.
Ja, hopp oder
nein,
top.
Immer all in gehen. Und das ist aber, also ich habe in meinem Leben schon öfter so Entscheidungen getroffen, die keine Vernunftsentscheidungen waren. Zum Beispiel habe ich mal studiert und mir war total klar, ich werde dieses Studium nicht abschließen. Hatte aber einen Nebenjob und dieser Nebenjob war, ich sage mal, wichtig für meine Existenz, weil er meine Miete finanziert hat. Und ich habe aber so einen Tag gehabt, da habe ich gemerkt, jetzt fühle ich das nicht mehr und dann habe ich von jetzt auf gleich diesen Job einfach gekündigt. Und das war relativ irre, weil ich habe den über ein Jahr gemacht und ich habe den eigentlich gemocht, aber ich habe gemerkt, die Zeit ist vorbei und dann habe ich es sein gelassen. Und im Nachhinein habe ich davon wahnsinnig profitiert, weil das dann wiederum der Anschubser war, sich neu zu orientieren. Und dann musste ja was passieren. Dieses Momentum zu erkennen, das ist gar nicht so leicht. Es gibt diesen Satz von, ich reiche den Namen nach, Autor, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, es ist so einsam im Sattel, seitdem das Pferd tot ist. Und ganz, ganz toll. Und der hat den Satz gesagt, zu erkennen, dass man glücklich war, ist leicht, zu erkennen, dass man glücklich ist, ist Kunst. Wenn man das so mal ernst nimmt und das mal so runterbricht, dann bedeutet das, dass man, wenn man erkennt, dass man gerade nicht mehr glücklich ist, dass es genauso schwierig ist. Und dann aber zu erkennen, dass man da jetzt einfach mal Zelte abbricht, in denen man eigentlich schlafen muss, einfach nur um sich selber dazu zu zwingen, bis heute Abend 18 Uhr eine neue Schlafstätte zu haben, um im Bild zu bleiben, ist, glaube ich, eine mega Motivation fürs Leben. Also zum Beispiel, wenn man unglücklich ist in einem Job, den zu kündigen oder wenn man seine Wohnung nicht gut findet, die mal zu kündigen und zu denken, na, muss ich halt in 3 Monaten was Neues finden, gibt einen ganz anderen Antrieb im Leben, als zu sagen, ich guck mal so nebenbei. Da bin ich nicht der Typ für.
Okay, ich hoffe, ich habe das noch nicht in diesem Podcast zitiert, weil manchmal neige ich dazu, wenn ich Sachen gut finde. Jetzt, ich habe gerade daran gedacht, wenn der Wind der Transformation weht, dann bauen die einen Windmühlen und die anderen Schutzhäuser.
Also so ja, auch gut. Ja.
Na, musst ich, du bist der Windmühlenbauer.
Ja, genau. Es gibt auch dieses Schaufelprinzip, heißt das, glaube ich. Das kommt so aus der Goldgräberzeit, dass man gesagt hat, du solltest nicht in die investieren, die das Gold graben, sondern in die, die die Schaufeln bauen. So, weißt du, also dass du auch so ein bisschen an den Ursprung deiner eigenen Verwertungskette kommst. Du überlegst, wo komme ich eigentlich her? Was will ich eigentlich tun? Was ist meine Motivation? Mhm. Ich recherchiere jetzt parallel, wer diesen Satz gesagt hat. Ich kann dir aber zuhören.
Der war, ja, das glaube ich dir sofort. Ja. Was ist oder war deine größte Modesünde?
Da kann ich nicht schnell drauf antworten. Modesünde. Also ich habe schon viel gemacht. Es gibt Fotos von mir mit grünen Haaren, mit pinken Haaren, mit schwarz-weiß geteilten Haaren. Das sind alles keine Modesünden, glaube ich. Ich hatte keine Modesünde. Ich bereue nichts.
Nee?
Nee, auch gar nicht.
Hose unterm Hintern getragen?
Nee, das doch, habe ich gemacht, aber das war damals so angemessen.
Ja.
Das war damals okay. Ich habe viel zu lange Röhrenjeans getragen, also nicht lang im Sinne von, dass sie über die Füße gingen, sondern zeitlich lange. Also bis vor 2 Jahren noch sehr enge Röhrenjeans getragen, obwohl die Zeit dieser Indie-Sleece-Röhrenjeans eigentlich vorbei war. Aber auch das war keine Modesünde. Ich habe es gefühlt. Und das ist, glaube ich, also es ist super persönlich hier alles, ne? Aber ehrlicherweise ist alles, was ich tue, ich mache nichts, was ich bereue. Weil denn, wenn ich das in dem Moment richtig finde, dann ist das auch in 10 Jahren noch legitim, weil ich habe es ja richtig gefunden.
Und auch wenn du es jetzt nicht mehr machen würdest, ist es
ja noch genau. legitim. Ja. Aber das hat mich ja irgendwie geprägt und hat mich ja auf den Weg gebracht. Und irgendwie war das ja, alles was wir tun, ist ja immer ein Ergebnis des Weges bis hierhin. Und wenn ich da eine falsche Entscheidung treffe, dann lerne ich aus der falschen Entscheidung. Das ist ein neuer Weg. Warum soll ich das denn bereuen? Also denn, wenn
als Sünde bezeichnen.
Oder als Sünde bezeichnen.
Ja, weißt weil du warst ja nicht in dem, du warst, Sund ist ja dieses, eine Schlucht zwischen sich zu haben und dem, was man tut, und das hattest du nicht. Du bist immer ganz nah dran.
Ja, ich muss bei mir sein.
Ja. Ja. Sehr schön, du bist gut durch die Pubertät gekommen, wenn du immer so nah bei dir warst.
Ja, da, auch da schon lieber traurig als wütend gewesen, ehrlicherweise, aber...
Worum kümmerst du dich, obwohl es dir nicht viel Spaß macht?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich so, seitdem ich bin jetzt seit 8 Jahren selbstständig und merke, dass ich auch Jobs mache, für die ich nicht so brennen kann wie für andere. Und mit der Zeit habe ich mich darin gefunden, dass ich dass das wie so ein Pendel schwingt, dass es Jobs gibt, die man gerne macht, obwohl sie nicht viel Geld bringen, und dass es Jobs gibt, die man gern macht und nicht viel Geld bringt. Und das ist aber okay, weil Dinge, die nicht so viel Spaß machen, haben immer einen anderen Mehrwert für einen selber. Weil sonst würde ich es lassen. Also es geht mir nicht immer nur um Spaß, aber es geht immer um die Richtigkeit darin zu erkennen.
Mhm, okay, ja. Also es muss Sinn machen für dich, ne?
Ja, genau. Ja, total.
Welcher deiner Sinne ist am besten ausgeprägt?
Ich weiß nicht, ob es ein Sinn ist, aber meine Menschenkenntnis.
Ein Gespür, ja.
Ja, mein Gespür auch für Situationen. Ich bin sehr gut darin, den Raum zu lesen, wie man sagt. Das habe ich so beobachtet. Ich dachte, das wäre bei allen Menschen so, dass sie so den Raum lesen können. Ich stelle oft fest, wenn ich als Teilnehmer in Workshops bin, dass das manchen Leuten nicht so mitgegeben ist wie mir. Weil mein Ziel ist immer, ich habe neulich ein Interview zwischen den Comedians Conan O'Brien und Jimmy Carr gesehen. Oder Johnny Carr, Jimmy Carr, naja. Und da haben sie darüber gesprochen, dass jeder, also wenn Jimmy Carr einen Comedian kennenlernt, dass er immer als erstes fragt, wer in deiner Familie war verletzt oder wer in deiner Familie hatte eine Krankheit. Weil er sagt, dass die Motivation, heute als Komiker zu arbeiten, immer daraus herausrührt, dass man will, dass es allen Leuten im Raum gerade gut geht. Und dass man immer versucht sozusagen ausgleichen zu wollen und so. Und das fand ich wahnsinnig toll beobachtet. Und das habe ich auch, weil ich in meiner Schulzeit, wir wollen eigentlich zum Thema kommen, ne? Aber diese Einleitungsfragen, ja, sorry. Die ersten Jahre meiner Schulzeit waren jetzt nicht davon geprägt, dass ich der Beliebteste war zum Beispiel. Und dann habe ich mir aber mit der Zeit das so erarbeitet, dass ich zum Klassenclown wurde. Und diese Klassenclown-Eigenschaft, die ich mir angearbeitet habe oder antrainiert habe, hatte vor allem zur Folge, dass ich relativ schnell verstanden habe, an welchen Knöpfen ich drücken muss, um Leute zu amüsieren zum Beispiel. Und was ich machen muss, damit alle irgendwie eine gute Zeit haben. Und das habe ich aber immer auf eine Art gemacht, dass es die Lehrer zwar manchmal in den Wahnsinn getrieben hat, aber nie die Hoffnung an mich verlieren ließ. So, das war mir immer irgendwie wichtig. Also ich wollte schon immer auch nicht, wollte nicht einfach nur der Rüpel sein. Ich wollte jetzt nicht das Klassenbuch anzünden.
Nein, du wolltest, dass sich alle wohlfühlen, ja, und genau, Spaß haben.
Das ist schon in mir drin. Das, also tiefenpsychologisch kann man da, glaube ich, mal ganz lange mit arbeiten. Habe ich aber noch nicht gemacht. Diese Fähigkeit ist bis heute die, auf die ich am stolzesten bin. Dass ich sehr schnell weiß, woran ich bei den Menschen bin. Und dann aber auch ganz schnell erkennen kann, wenn es zum Beispiel für mich keine Hoffnung gibt, diese Situation jetzt gut zu machen, dann lasse ich es auch.
Ja, du hast es ja tiefenpsychologisch schon so ein bisschen analysiert, als du vorhin gesagt hast, auch Trauer ist eine deiner Lieblingsemotionen, ja, weil daraus ist es ja auch so ein bisschen entstanden aus einer Traurigkeit. Ne?
Hundertprozentig, ja, ja, würde ich schon sagen.
Das war die siebte Frage.
Das war die siebte Frage, ja. Ich habe es immer noch nicht geschafft zu recherchieren.
Nein, das macht auch nichts. Musst du nicht, das können wir auch am Ende nochmal machen. Das
reichen wir nach.
Ja, genau. Und außerdem, du hast den Titel genannt und dann kann man das auch nachgucken. Genau. Das ist wie, weißt du, Schnitzeljagd. Ja, muss auch nicht immer, genau, alles liefern, muss den Leuten auch so ein bisschen die Chance geben, so selber was rauszufinden.
Ah, das ist toll, das ist der, ja, Podcast.
Das ist so für Pädagogik, genau, ja, Interaktion. Gut. Das, ja, ist der Podcast für Interaktion. In der Aufzeichnung gestern für Haken dran auf der Republika, da hat eine Frau aus dem Publikum gesagt, es sei ein Privileg, nicht auf X zu sein, mhm, weil sie kämpft zum Beispiel für die Rechte behinderter Menschen in Großbritannien und dann könne man nur so Politiker aktiv erreichen. Ist das ein Spezialfall oder ist es wirklich ein Privileg, dort nicht sein zu müssen?
Also sie hat eben über Großbritannien gesprochen und man muss dazu sagen, dass Twitter früher in Deutschland schon eine totale Nische war, ne? Also auch damals war das so, es gibt diese Zahl aus dem Jahr 2018, in der es um die monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform geht. Und da hatte Facebook 23 Millionen und Twitter 600.000. Also wir sprechen da über ein Verhältnis wie Nordrhein-Westfalen zu Stuttgart. Und dementsprechend würde ich sagen, das kannst du für Deutschland so nicht adoptieren. Der englischsprachige Raum ist auf Twitter halt sehr aktiv, weil du in den USA sehr viele Menschen hast, die auf Twitter aktiv sind. Und das ist dann eben auch in Großbritannien oder auch in Kanada oder in anderen Staaten. Natürlich hat das so Sogeffekte. In Deutschland ist das nicht so. In Deutschland waren da immer JournalistInnen unter sich und CreatorInnen unter sich. Und die haben dann das Gefühl gehabt, die haben jetzt hier eine kleine Minigesellschaft abgebildet. Und das führte zu so ganz seltsamen Stilblüten wie, dass am Montag nach dem Tatort auf irgendeinem Online-Angebot einer großen Wochenzeitung sowas war wie, so reagiert Deutschland auf den Tatort, und als Belege waren dann vier Tweets von anderen Journalisten. Oder nach dem ESC oder nach dem Kanzlerduell. Das ist aber nie ein Abbild der Gesellschaft gewesen, sondern das war immer sehr Bubble. Also wenn ich meine Eltern fragen würde, wie deren Ansicht zu einem Tatort ist, dann deckt sich das nicht mit den vier Meinungen, die da in diesem Stern.de-Artikel beispielsweise stehen. Und dementsprechend würde ich sagen, sie hat recht, das gilt aber nicht für Deutschland.
Okay, war mehr so das gallische Dorf dann. Ich habe genau deswegen, ich bin da irgendwie nie hingegangen, aber ja, naja.
Also
ich habe gedacht, das setzt sich nicht durch, ne?
Hat ja, sich jetzt. Man muss aber die Kraft der Nische auch erkennen und die Macht der, ja, Nische. Das gilt für Podcasts. Also wenn du so einen kleinen Podcast hast, der sich mit dem Angeln beschäftigt und du erreichst damit 1000 Leute, aber es sind alles Angler, dann bist du wahnsinnig attraktiv für die Angelbranche, weil du halt weißt, ich habe da eine absolute sichere Abdeckung. Das ist viel mehr wert als ein Werbespot im Fernsehen, wo vielleicht nur 10 Angler zuschauen. Und das war bei Twitter bei mir auch so. Ich habe meinen ganzen Job nur Twitter zu verdanken gehabt, was die Motivation war, diesen Podcast anzufangen. Also ich habe mich 2008 bei Twitter registriert und habe mir vorgenommen, jeden Tag einen Tweet zu schreiben. Und das habe ich über viele, viele Jahre gemacht und bis 2015 sind viele Jahre vergangen. Aber das hat dann irgendwann 2015 die Frucht getragen, dass man mir einen Job angeboten hat wegen meines Twitter-Accounts. Übrigens kurz nachdem ich meinen Nebenjob, über den ich gerade gesprochen habe, einfach gekündigt habe. Und dann kam wie aus dem Nichts die Anfrage von 1Live damals, ob ich mich nicht mal bewerben möchte. Man fände meine Tweets so lustig.
Ja.
Also vielleicht auch ein bisschen das Gesetz der Anziehung getriggert.
Ja, okay. Also Twitter hat deine Entwicklung und dein Wachstum begleitet bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und am Anfang, du hast ja mit Dennis Horn zusammen dann diesen Podcast angefangen, Haken dran, und ihr habt täglich über den,
ja,
also Trauer, das war eigentlich ein Trauer-Podcast.
Das war Trauerarbeit, ja.
Ne? Trauerarbeit. Mhm. Ja, da sind wir wieder bei der Traurigkeit. Ja. Und wie ist das jetzt? Hat er sich ja so ein bisschen verändert, auch der Podcast, ja, Haken dran, ist es jetzt viel mehr,
ja,
was auch cool ist eigentlich, ne? Also es ist alles wieder, ja, deine Trauer hast du wieder fruchtbar gemacht.
Genau, es ist ein, ja, bisschen was anderes geworden. Also wir haben jetzt wechselnde Gäste, wir machen das dreimal die Woche. Dennis ist nur noch punktuell dabei, weil der jetzt einen richtigen Beruf eingeschlagen hat. Der ist jetzt Audiochef bei 1Live.
Der ist jetzt groß.
Der ist jetzt groß, genau. Mhm. Und ich habe wechselnde Gäste, mache das dreimal wöchentlich, und das Themenspektrum reicht halt wirklich inzwischen von gesellschaftlichen Auswirkungen über politische Auswirkungen bis zu wirtschaftlichen Auswirkungen von allen sozialen Netzwerken. Also das TikTok-Verbot spielt bei uns eine Rolle, genauso wie Reddit verscherbelt die Kundendaten an KI-Unternehmen, aber eben auch genauso wie alles, was bei X passiert. Und es bleibt auch immer ein wichtiger Bestandteil dieses Podcasts, weil das die Themen sind, die uns dahin gebracht haben. Ne?
Mhm. Ja, und das gibt es immerhin auch noch. Und ja,
Ja,
so ihr ist hattet es. Auf der Bühne 9 Thesen, also Dennis, Horn, Nicole Diekmann und du. Ihr habt eine davon lautete: Irgendwann sprechen in Social Media nur noch Bots mit Bots.
Ja.
Ist es für dich vorstellbar? Und falls ja, wo sind dann die rein menschlichen Nischen?
Ja, ich habe das Gefühl, das passiert so unbewusst, aber schneller als wir glauben. Weil, also der Begriff Bot muss da vielleicht ein bisschen definiert werden. Ne? Aber wenn ich überlege, dass wenn ich mich bei, also in den USA bei Facebook anmelde, dann kann ich an jeder Stelle, wo ich Dinge eintippen kann, kann ich die KI bitten, das für mich zu tun. So, das heißt, ich kann sagen, ich möchte jemandem zum Geburtstag gratulieren und kann anklicken, die KI soll diese Gratulation schreiben. Und das finde ich ist das Gegenteil von Social, sondern das sind eigentlich nur noch Bots, die mit Bots sprechen.
Da musst du nicht irgendwas eingeben? Also irgend so ein persönlichen...
Nee, weil ich werde ja auch von Facebook vorher daran erinnert, dass diese Person Geburtstag hat, weil das weiß ich natürlich auch nicht. Also, weißt du, ist, mein Zutun wird immer kleiner. Auch bei Instagram, auch bei TikTok kann ich inzwischen alles von KI generieren lassen. Gleichzeitig passiert aber auf allen Netzwerken gerade so eine unglaubliche Zuwanderung von Bots. Du hast überall Registrierungen und Follower-Scharen von Leuten, von Accounts, die nicht zu Menschen gehören. Diese Konstellation wird dazu führen, dass irgendwann dann die ganze Zeit Content passiert, ohne dass da irgendjemand irgendwas klicken muss. Was dazu führen wird, dass Menschen irgendwann keinen Bock mehr haben, das zu benutzen. Und früher waren es die Geisterstädte im Internet. Also wenn man sich mal in den letzten Jahren bei StudiVZ oder MySpace eingeloggt hat, dann sieht man, da passiert halt seit 10 Jahren gar nichts mehr. Das ist irgendwann wahrscheinlich das Todesurteil der anderen Netzwerke auch. Dass das eben dann eben nicht mehr zu einer Geisterstadt wird, aber sondern zu einer Simulation eines sozialen Netzwerkes.
Ich finde das irgendwie so unrealistisch, weil dann gibt es ja gar keinen Grund mehr da zu sein. Dann wäre das so ein reines Werbeumfeld, ne? Dann hast du ja,
aber auch
so
die
eine reine
Dauerwerbesendung. Irgendwann ist niemand mehr da. Also irgendwann lässt das natürlich nach, die Faszination. Wir kennen das selber aus unserem Nutzungsverhalten. Facebook ist zwar erfolgreich wie nie, trotzdem haben wir alle das Gefühl, man benutzt das nicht mehr so richtig. Und dieses Gefühl wird irgendwann ja Realität, weil solange man das die ganze Zeit vor sich herträgt, verändert das ja auch die eigene Nutzung. Irgendwann meldet man sich wirklich nicht mehr bei Facebook an. Aber andere halt schon.
Ja, wo zieht die Meute denn dann hin?
Ich glaube, dass wir uns immer mehr aufspalten im Internet. Also es wird immer kleinteiliger. Ne? Die Leute, die so... Bei Twitter sieht man es am besten. Mit dem Wegfall von Twitter, das war die These von Nicole Diekmann gestern, wird auch zum
Distinktionsmerkmal.
Danke, Distinktionsmerkmal. Zu sagen, ich habe ja gar kein Twitter, ist das nur, ich habe gar keinen Fernseher. Also der Punkt, der da drin steckt, ist ja auch, dass das Weggehen von X mit der Entscheidung verbunden ist, wo gehe ich hin? Und es gibt Leute, die gehen dann zu Blue Sky und Leute, die gehen dann zu Mastodon und Leute, die gehen zu Threads. Und alle machen das aus einer anderen Motivation heraus. Mhm. So, und diese Motivation, dieses Aufspalten, das wird in anderen Netzwerken auch passieren.
Ich habe neulich mit einem Neurowissenschaftler gesprochen, der gesagt hat, diese Entwicklung, also es gibt ja einerseits dieses, es wird kaum noch gelesen.
Mhm.
Und jetzt mit der KI ist so ein bisschen, die KI nimmt uns das Laufen ab, bis wir selbst nicht mehr laufen können.
Ja, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Wall-E gesehen hast, diesen Animationsfilm von Pixar. Der ist ja so eine Dystopie. Ganz toller Film, auch ganz wahnsinnig entschleunigend, weil der 50 Minuten lang ganz ohne Sprache auskommt. Es geht um einen kleinen Roboter, dessen Job ist, die Erde aufzuräumen, weil offensichtlich irgendwas passiert ist, dass die Erde nur noch voll ist mit Müll. Und der Roboter räumt die ganze Zeit die Erde auf und irgendwann siehst du am Ende, also die letzte halbe Stunde, siehst du die Menschen. Und die Menschen sitzen eigentlich nur noch in so Robotern, die sie umherfahren und füttern die ganze Zeit. Und alle Menschen sind wahnsinnig fettleibig und wahnsinnig. Also sehr düsterer Film, hat auch ganz viel Tolles, ist natürlich ein Pixar-Film, viel fürs Herz so. Aber der Film ist auch schon über 10, vielleicht sogar 20 Jahre alt. Und je älter der wird, desto mehr versteht man plötzlich, woher diese Idee kommt.
Okay, also sind verschiedene Pole, ne?
Ja, genau.
Wo es hingehen könnte. Wie ist es für dich eigentlich, ständig Social Media im Auge behalten zu müssen? Also dreht sich dir nicht manchmal so der Kopf, ne? Also ich habe gesagt, 3-mal veröffentlicht hast du den jetzt die Woche.
Wenn man einmal drin ist, geht's. Wenn ich aber mal so Abstand nehme, also wenn ich Urlaub mache zum Beispiel, dann ist es schwierig, wieder reinzukommen. Also das Rad muss weiterlaufen, weil sonst kriegst du es nicht mehr an. Den Schwung loszufahren, der ist schwierig. So, aber wenn es einmal läuft, dann geht's.
Okay, was passiert dann im Urlaub?
Also jetzt im nächsten Urlaub werde ich durchsenden zum Beispiel. Deswegen.
Ja?
Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Also das ist halt, vom Aufwand her geht es. Es wäre mehr Aufwand, nach dem Urlaub das alles aufarbeiten zu müssen.
Okay.
Ja.
Okay, ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich sage immer, ich lese alle meine E-Mails im Urlaub, weil ich keinen Bock habe, das hinterher alles zu lesen,
so ist das.
Weil das für mich der Horror ist, die Vorstellung.
Aber in der Frage steckt ja noch was anderes. Also da geht es zum einen ja um das Journalistische, den Umgang mit den sozialen Netzwerken, was machen die? Aber auch, wie ist es, die eigenen Social-Media-Kanäle im Auge zu behalten die ganze Zeit? Und das ist ein Riesenthema für mich, weil ich da durchaus merke, dass soziale Medien schon Einfluss auf die mentale Gesundheit haben. Und da kann man noch so reflektiert sein und noch so gut damit umgehen. Diese Netzwerke funktionieren ja so, dass unsere Belohnungszentren getriggert werden sollen. Ich kann auch nicht sagen, ich trinke jetzt reflektiert 3 Liter Cola. Das funktioniert nicht. Sondern entweder ich trinke halt 3 Liter Cola und weiß, was das mit mir macht, oder ich lasse es bleiben. Und das, da muss ich aber immer wieder mit arbeiten, dass da die Menge das Gift macht.
Und woran merkst du das dann bei dir?
Das merke ich an Tagen, an denen ich weniger Social Media benutze, dass ich abends weniger müde bin zum Beispiel. Oder ich habe mal, habe ich sogar komplett dokumentiert als Podcast, 2 Monate lang kein Social Media gemacht. Was als Selbstständiger, der mit sozialen Medien arbeitet, ein ziemlich mutiger Move war im Nachhinein. Aber ich habe 2 Monate nichts konsumiert in Social Media. Und in diesen 2 Monaten, das Erste, was passiert ist nach 3 Tagen, war, dass ich wieder angefangen habe zu träumen. Und habe mich gefragt, woher kommt das? Und ich glaube, der Grund ist, dass jeder Post, den ich so unbewusst wahrnehme, jede Story, an der ich vorbeiwische, das wird ja alles vom Gehirn gespeichert. Also der Effekt, warum wir zum Beispiel das Gefühl haben, ich mache jetzt noch eine Klammer auf, sorry.
Super.
Warum wir das Gefühl haben, dass wir zum Beispiel abgehört werden von Instagram, ist ja der Effekt der selektiven Wahrnehmung. Also wir sehen eine Werbung, bei der wir denken, das gibt's ja gar nicht, warum wird mir die jetzt angezeigt? Und die wird mir deswegen angezeigt, nicht etwa, weil ich mich darüber unterhalten habe, sondern weil ich entweder eine Werbung sehe, die immer schon da war und ich mich darüber zufälligerweise unterhalten habe, Möglichkeit 1, oder Möglichkeit 2, ich diese Werbung vorher schon mal gesehen habe, unbewusst wahrgenommen habe, mir nicht gemerkt habe, dass ich sie gesehen habe, sondern mein Gehirn einfach nur diese Werbung gespeichert habe, ich im Gespräch über das Thema Autos instinktiv das Gefühl hatte, ich will jetzt irgendwie mal mit dir über VW sprechen, sehe beim nächsten Mal eine Werbung für VW und denke, das gibt's ja gar nicht. So, und dieser Effekt dieses unbewussten Abspeicherns von allen Postings, die ich so sehe, scheint mein Gehirn so doll in der Nacht zu beschäftigen, dass es keine Zeit hat, sich eigene Sachen auszudenken. Und deswegen träume ich dann weniger. War meine Erklärung. Da kann der Neurowissenschaftler wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber das war der erste Effekt, den ich in dieser Pause gelernt habe. Und das versuche ich so ein bisschen selber im Gleichgewicht zu halten, indem ich zum Beispiel für mich selber TikTok nicht benutze, privat in der Nutzung. Weil das für mich, das ist halt dann wirklich wie Cola mit Red Bull. Und das ist nicht gut. Und also du hast ja gemerkt, wie ruhelos und wie schnell hast du es ja genannt, aber wie ruhelos ich bin. Red Bull ist nicht meine Medizin. Ich bin als Kind in einen Topf Red Bull gefallen.
Weil du gerade gesagt hast, mit der gesundheitlichen Verantwortung, die du versuchst jetzt für dich selbst zu übernehmen, auch mit den Träumen, was ich echt interessant finde, ob du das, weil du ja viel mit Redaktionen zusammenarbeitest und auch Formatentwicklung machst mit denen, ob du diesen Aspekt eines gesunden Umgangs auch schon einbaust mittlerweile. Also weil er ja im Community-Management im Besonderen, wo ja ein ganz starker Fokus drauf liegt.
Ne? Ja, das ist tatsächlich ein Ding.
Deswegen ein wichtiges Thema auch ist, was ja auch viele Vorgesetzte auch erstmal kapieren müssen, wie wichtig das auch ist, um die Leute sich zu kümmern, die diesen Job haben. Es gibt ja so diese Aufteilung, dass Leute nur Kommentare bearbeiten. Ne?
Also. Ja, da habe ich ganz starke Emotionen zu, ja. Ehrlicherweise, weil ich mich sehr ärgere, das habe ich auch in dem Republika-Gespräch gestern gesagt, mich ärgere, wenn es Redaktionen gibt, bei denen Community-Management so ein Einstiegsjob ist. So, also, oder noch schlimmer, einer, der durch studentische Hilfskräfte besetzt wird. Weil der Job des Community-Managers ist eigentlich in der Hierarchie der Öffentlichkeitsarbeit, der steht am Ende. Der ist so wichtig wie der Pressesprecher oder die Pressemitteilung. Weil jeder Kommentar, den ich beantworte, ist eine Veröffentlichung als Marke. So genauso wie wenn ich eine Pressemitteilung rausgebe, dann kommuniziert eine Marke. Und ich weiß nicht, ob ich einer Person, die nicht besonders erfahren ist und die auch das Unternehmen nicht besonders gut kennt und die mal so auf ein paar Euro die Stunde, ein paar Stunden die Woche bei uns im Unternehmen sitzt, ob die gleiche Macht haben sollte wie jemand, der eine Pressemitteilung abschickt im Namen des Unternehmens, weil einfach die Erfahrung fehlt und auch die Bindung zum Haus. Gleichzeitig, und das ist der andere Punkt, den du angesprochen hast, finde ich, dass die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit durchs Community Management, die kannst du gar nicht überschätzen. Also, dass du eigentlich genauso wie in der, also ich habe eben kurz gesagt, dass ich eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht habe. Und das habe ich in einer NGO gemacht, in einem Unternehmen, in dem sehr viel soziale Hilfen angeboten wurden, nämlich in der AIDS-Hilfe in Köln. Und bei uns war es so, dass für alle Leute, die Kontakt mit sozialpädagogische Arbeit betrieben haben oder auch soziale Arbeit betrieben haben mit HIV-Positiven oder Angehörigen, dass es für die jeden Monat eine Supervision gab. Da kam jemand und hat in einer Gruppensituation mit diesen Leuten darüber gesprochen, wie ist es euch ergangen, was hat es mit euch gemacht, damit sie damit nicht alleine sind, damit sie auch nicht ihre privaten Beziehungen damit belasten müssen, sondern damit da jemand kommt, der professionell damit umgehen kann, dass Leute Dinge erleben, die man nicht einfach so verpacken kann. Und genau das Gleiche müsstest du im Community Management auch machen. Wenn jemand 7-8 Stunden am Tag nur Hass liest, also es gibt diesen Satz, wenn ich einer einen Esel nennt, beleidige ihn, wenn ich einer einen Esel, ein zweiter einen Esel nennt, schrei ihn an, wenn ich der dritte einen Esel nennt, such dir einen Stall. Und dieser, das kommt ja daher, dass man irgendwann schon anfängt, an sich zu zweifeln, wenn man etwas oft hört. Und das ist im Community Management genauso. Wenn ich 8 Stunden lang lese, dass wir staatsgelenkte Marionetten sind, denn das kann man natürlich relativ gut reflektieren, aber irgendwann geht es einfach in die Substanz. Das ist, die Resilienz wird da stark gefordert. Und wenn da niemand ist, der das auffängt, sondern du gehst dann nach Hause und viel Spaß, schön, danke, sind deine 30 Euro. Ich glaube, das funktioniert so nicht, ehrlicherweise.
Ja, das ist wie, als würde dich jemand vor sich hertreiben und dich schlagen.
Ja, genau.
Das sind ja auch emotionale Schläge.
Ganz genau.
Einstecken muss. Deswegen auch, glaube ich, dass viele Politiker erkennen das ja auch. Ne? Ja. Auch diese, wo wir uns dann drüber, vermute ich mal, dass du auch dann denkst, ey, warum macht ihr das jetzt? Warum gleicht ihr euch irgendwie den Rechten so an? Ne? Warum habt ihr diesen Positionen hinterher? Ich glaube, das ist der gleiche Reflex, wenn du oft genug bekommst, dass du irgendwie zu lasch bist und das mal durchgreifen musst, ne? So, dann denkst du, oh Gott.
Na, vor allem, da kommt ja noch der Druckfaktor hinzu, dass man das Gefühl hat, dass die Mehrheit so denkt, die laute Mehrheit. Und die laute Mehrheit ist keine Mehrheit. Aber man hat das Gefühl, wenn alle das sagen und der Druck entsteht und dann auch die Umfrageergebnisse bei Politikern zum Beispiel jetzt auch noch sinken, dann versucht man sozusagen dem Hund hinterher zu rennen, der am lautesten bellt. Und dann fängt man an, eine schärfere Migrationspolitik zu fordern. Also, dass wir in einer Welt leben, in der ein SPD-Bundeskanzler, jetzt wäre ich sehr politisch, sorry, aber in der ein SPD-Bundeskanzler auf dem Spiegeltitel zitiert wird mit "Wir müssen endlich im großen Stil abschieben", ist ja an Ekelhaftigkeit gar nicht so...
Das ist krass, ne?
Ja, finde ich absurd. Und das ist natürlich die Reaktion von all diesen Dingen. Ja, das wäre schön. Das wäre wirklich schön, ey. Nee, das macht mich... Das ist für mich immer noch unglaublich. Und das ist auch eine Sache, die man... Nee, beende ich nicht den Satz.
Das ist Emotionen, ne?
Also ja.
Das waren jetzt viele Emotionen. Ja. Ich habe das Gefühl, also das ist jetzt aber so eine These von mir, sowas, weil ich mich gerade damit beschäftige, Social Media hat angefangen, Emotionen zu formatieren.
Ja, das stimmt.
Also Facebook hatte irgendwie diese 6 Grundemotionen. Ja. David da aufgegriffen. David. Darwin. Ne?
Ja.
Und jetzt ist das dann durch die ganzen Emojis. Ja. Du verpackst das in so kleine Kästchen. Wie du dich fühlst, ist es eine Erleichterung, über das Medium dann deine Emotionen auszudrücken. Aber es ist genauso wie dieses abgenommen bekommen und aber auch eingehegt.
Und das alleine war ja schon eine Reaktion Facebooks, finde ich, von der eigenen Beobachtung, dass alles, was Emotionen triggert, auslöst, verstärkt, erfolgreicher ist als die Dinge, die es nicht tun. Dass quasi eigentlich, wenn du in Social Media erfolgreich sein willst, musst du nur die Leute wütend, traurig machen, zum Unterhalten anregen, irgendwas mit den Leuten tun. Und das ist das falscheste Incentive in einer Welt, in der es sowieso immer schwieriger geworden ist, komplexe Dinge zu erklären. Weißt du, also...
Ja. Das glaube ich, weil wir seit der Aufklärung ja denken, wir können alles logisch erklären und wir sind so total rational.
Mhm.
Und das Rationale steht so im Vordergrund. Also die Emotionen, ne, die haben sie eigentlich da so durch die Hintergrund. Die Werbung weiß das ja schon lange, dass Leute darauf anspringen.
Ja.
Und jetzt auf einmal, ne, deswegen sind wir, und dann kommt eure These von gestern nämlich, wir müssen lernen, und das teile ich nämlich absolut, Social Media als Werkzeug zu benutzen.
Ja, da bin ich ein bisschen, aber das will ich ein bisschen einschränken. Ja. Weil dieser Satz, der klingt so banal. Wir müssen das nur lernen. Ich glaube, das kann man nicht lernen. Das ist wie, da sind wir wieder bei den 3 Litern Cola. Du musst lernen, oder...
Verhaltensänderung ist das.
Ja, aber das, was man lernen muss, ist es weniger zu machen. Weil das Netzwerk funktioniert wie diese Algorithmen funktionieren wie Drogen. Und kann man lernen, mit Heroin umzugehen? Also ich glaube nicht, sondern wir müssen halt lernen, es weniger zu konsumieren. Weiß ich nicht, ob da der Vergleich noch aushält, ob die Metapher noch funktioniert, aber du weißt, was ich sagen möchte. Also das Netzwerk macht ja nichts anderes, als immer wieder zu versuchen, uns zu motivieren, mehr Emotionen auszulösen, mehr Zeit darin zu verbringen, mehr damit zu machen und das mit immer wieder anderen Möglichkeiten. Und natürlich müssen wir lernen, dass das die Mechanismen sind, wie sie dort funktionieren, weil das ist der erste Schritt, um sie zu verstehen. So, ne? Wenn wir verstehen, was die mit uns vorhaben, dann können wir auch beobachten an uns selber, was mit uns passiert, während wir es benutzen. Da stimme ich zu. Da müssen wir es lernen. Ich glaube aber, dass das eine Grenze kennt. Und die Grenze ist das Ende der Eigenverantwortlichkeit, was das angeht. Du kannst nicht sagen, du musst einfach nur lernen, damit umzugehen, 6 Flaschen Wein zu trinken. Sondern nach 6 Flaschen Wein bist du einfach nicht mehr der gleiche wie vorher. Und deswegen gehe ich da nicht so 100% mit bei dieser These, weil die lädt die Schuld auf die Nutzerinnen und Nutzer ab. Und ich glaube, die Schuld, warum diese Netzwerke zu so einer Verrohung des Diskurses führen zum Beispiel, liegt bei den Netzwerken.
Siehst du, ich interpretiere das anders, weil ich habe das Gefühl, man bekommt die Verantwortung zurück und auch die Kraft, das selber zu tun, weil was oft passiert, und das habe ich neulich auch schon mal gesagt in einem der Podcasts, deswegen ich wiederhole mich jetzt, aber es wird oft formuliert, die KI verändert Deutschland, die KI verändert den Arbeitsmarkt. Ja, das tut sie, aber dieser KI ist von Menschen programmiert. Das heißt, wir Menschen verändern mit KI, nicht die KI, ne? Was ja eine passive Formulierung ist. Und dieses ständig sich als passives so wie so eine Schachfigur, die nur von jemandem geschoben wird, das ist für mich die Ideologie des Transhumanismus.
Ja.
Sagt, wir sind alle Maschinen ohne einen freien Willen und wir haben keine Chance. Deswegen zu sagen, eine Gegenthese zu sagen, das ist ein Werkzeug und wir müssen lernen, das zu benutzen.
Mhm.
Und ne, das Gift, weil was sonst müsstest du ja eigentlich deinen Job, du hast jetzt gerade mit Heroin und mit 6 Flaschen Wein wirklich als so Social Media Formatberater müsstest du doch eigentlich sofort irgendwie wegschmeißen, wenn du sagen würdest, das ist absolut das Gleiche und das ist eine Droge, die ist nur schlecht. Also Heroin ist nur schlecht, aber
Social Media. Ja, das stimmt. Heroin, wie gesagt, der Vergleich hinkt.
In Social Media.
Nein, ja, natürlich.
Du das machst, weil dann ist irgendwas Gutes, was nicht der Alkohol ist. Die Traube.
Es ist die Traube. Natürlich sehe ich da ganz viel Gutes drin. Deswegen habe ich auch in dem Gespräch gestern der These ja auch insofern recht gegeben, dass es ein Werkzeug ist. Aber ein Werkzeug, das Erste, was ich mit einem Werkzeug erlerne, ist ja, was ich damit nicht machen soll. Wenn ich einem Kind einen Hammer in die Hand drücke, sage ich, hau dir damit nicht auf den Daumen. Ne? Weißt du, also ein Werkzeug ist gut für das Umsetzen eines oder Erreichen eines Ziels. So ein Bild aufhängen. Ich hänge mit dem Werkzeug, einen Hammer, kann ich einen Nagel in die Wand schlagen, kann ich ein Bild aufhängen. Wenn ich aber ein Fenster putzen möchte, ist der Hammer wirklich ein schlechtes Werkzeug. Und das ist, glaube ich, das, was wir lernen müssen. Also zu erkennen, nicht nur, wie wir es bedienen, sondern wann wir es bedienen und wann auch nicht.
Also doch ein Werkzeug.
Das ich bin jetzt mal das Bild mitgegangen, ja.
Okay, also wir müssen lernen, das maßvoll zu benutzen.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist aber mit allem so. Mit allen Dingen, die Spaß machen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, angenommen ich wäre Sommelier, dann würde ich ja trotzdem sagen, Leute, trinken nicht 6 Flaschen Wein. Ich würde aber trotzdem dafür brennen, dass Leute den Wein trinken.
Deswegen gibt es mittlerweile so viel alkoholfreien Wein.
Ein sogenannter Weinbrand.
Weinbrand?
Ich würde dafür brennen, ja.
Stimmt, du bist berühmt für deine Wortspiele.
Ja, nicht für die guten Wortspiele, aber dafür, dass es sie gibt.
Wo gehst du hin, wenn du dir nicht sicher bist? Weißt du das noch? In die Vermuteria.
Oh, sehr gut. Habe ich das? Doch, stimmt. Das hab ich fotografiert und das war in. Oh, wo war das denn nochmal? Irgendwo fotografiert? Nee, weiß ich. Ich habe irgendwo so eine. Genau, eine Vermuteria. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Toll. Schön. Ein Relikt.
Ja, genau. Habe ich in so einem Artikel gefunden. 10 tolle Sprüche auf Twitter von Gavin Kahn.
Das so hieß der ungefähr. Ich weiß, ja, den hat The Best of Social Media veröffentlicht. Ja, genau. Und dass die das gemacht haben, war für mich der größte Ritterschlag. Weil ich habe mich gesehen gefühlt. Das war ganz schön.
Gibt es die immer noch? Ist das eine Empfehlung?
Die gibt es immer noch, aber ja, ich glaube, die Leute, die arbeiten, sind sehr, sehr nett.
Okay, der Höhepunkt war auf jeden Fall der Artikel.
Nein, um Gottes Willen. Nein, so will ich das nicht verstanden wissen.
Worüber ihr auch gestern geredet habt und was insgesamt auch ein großes Thema ist, auch schon seit ein paar Jahren und jetzt seit Twitter ja noch mehr, ein öffentlich-rechtliches Social-Media-Netzwerk oder das Fediverse.
Mhm.
So, die Diskurse über diese Orte erinnern so ein bisschen an die alte Hoffnung, dass das Internet die Welt demokratisieren, der Menschheit die Freiheit bringt. Welche Gefühle und welche Meinung hast du zu diesen Vorstellungen?
Ich fange mal hinten an, ne? Ja. Das Problem bei Demokratisierung, also ich finde Demokratisierung richtig und wichtig. Ich finde vor allem Demokratisierung und Verfügbarkeit von Informationen und Bühnen extrem wichtig. Jeder sollte überall veröffentlichen können, wo er das möchte. Diese Demokratisierung, ich bin da ein Fan von, um das kurz vorwegzuschicken. Trotzdem, das, was Social Media ja gemacht hat, ist ja ehrlicherweise das, was wir in der Demokratie auch sehr viel erleben. Nämlich so eine starke Fokussierung auf die Kapitalisierung von Dingen. Also irgendwo habe ich das neulich aufgeschnappt, ich glaube in so einem Gesprächsfetzen, der irgendwo neben mir geführt wurde, dass wenn je länger du über Probleme in der Welt sprichst, du immer auf das Problem kommst, dass die Kapitalisierung schuld ist. Also dass immer das Problem ist, dass irgendjemand die Idee hatte, damit viel Geld zu verdienen. Damit, dass er zum Beispiel, dann kommen wir wieder zu meinen Grundsätzen, ein Arschloch ist. Weil jemand, der sagt, ich verkaufe jetzt die Dienstleistung eines anderen, gebe dem dafür aber nur 10% des Geldes, was ich dafür kriege, das ist Ausbeutung. Und das passiert aber sehr viel und wir nehmen das sehr viel in Anspruch. Das heißt, dieses Prinzip der Superkapitalisierung, die passiert in Social Media halt auch. Natürlich, die sozialen Netzwerke verdienen Geld. Das sind keine altruistischen Entitäten, die sich überlegt haben, wie können wir der Welt etwas Gutes zurückgeben. Vielleicht sind sie so mal gestartet, zumindest die algorithmisch Getriebenen. Aber genau, so. Aber du merkst, also vor allem in dem Moment, wo sie an die Börse gehen, müssen sie Geld verdienen. Und das Geldverdienen funktioniert damit, dass du mehr Leute, also der ganze Kapitalmarkt funktioniert ja über Wachstum. Und zwar nicht das Wachstum auf, ich verdiene jetzt mehr als letztes Jahr, sondern das Wachstum auf den Wachstum. Also ich verdiene jetzt mehr, als ich letztes Jahr verdient habe. Und solange diese Fokussierung auf den Superwachstum da ist, wird es immer schwieriger, altruistisch zu handeln. Weil es immer vor allem darum geht, dass es die Bank gewinnt.
Du musst noch mehr rausziehen.
Genau.
Wir sehen, man nennt es Extraktionsphase.
Ja, genau. Und solange das der Fall ist, wird es immer schwieriger mit dieser Demokratisierung in den bestehenden Netzwerken. Vielleicht ist das aber Teil der Demokratisierung, weil wenn du allen Leuten die Möglichkeit in die Hand gibst, alles zu tun, vielleicht passiert das dann.
Genau, und ich denke mir so, bei diesen Diskursen, wir suchen jetzt wieder neue Orte im Fediverse, in diesen öffentlich-rechtlichen Netzwerken, wird es nicht auch irgendwann kommen?
Dann? Ein bisschen passiert es gerade, ja. Also dadurch, dass das Fediverse ja eigentlich erstmal offen ist für alle, bedeutet das, und das haben wir in unserem Podcast damals ganz am Anfang schon mal als These aufgestellt, bedeutet das, dass natürlich auch wirtschaftlich motivierte Player da mitspielen werden und sagen werden, genau, so wie Meta das gerade tut mit Threads, die sagen, wir föderieren im Fediverse. Und das ist was Tolles, also dass Threads ein Player im Dezentralen wird, wird aber natürlich von allen, die in Mastodon sind, super kritisch beäugt, weil sie sagen, plötzlich kommt das Kapital und schlagartig sind 99% der Leute, die Zugang zum Fediverse haben, hängen an der Nabelschnur eines wirtschaftlich orientierten Unternehmens. Und das ist natürlich ein Problem. Die andere Seite der Medaille ist aber, das führt aber auch dazu, dass schlagartig 100 Millionen Menschen Zugang zum Fediverse bekommen und vielleicht gar nicht wissen, was sie da tun, aber sie arbeiten plötzlich dezentral. Da bist du bei einer urgrundsätzlichen Frage, ehrlicherweise. Nämlich, ist die gute Tat nur eine gute Tat, wenn man sie tut, weil es eine gute Tat ist? Oder bleibt die gute Tat eine gute Tat? Also, ist, dass ich plötzlich mich von Plattformen löse und dezentral veröffentliche, kann ich das auch tun, wenn mir das egal ist, dass ich das tue? Oder funktioniert das nur als moralisches Statement? Kann ich nicht beantworten.
Weiß nicht. Ja, die Frage war auch eher, was denkst du, wo sich's hin entwickelt?
Also ich sehe das als Möglichkeit, weil das Fediverse eben dadurch, dass es so offen ist, die Option bietet, dass man als zum Beispiel öffentlich-rechtliche, hast du gerade genannt, sagen kann, wir haben jetzt hier ein eigenes Frontend, das sieht irgendwie sehr komfortabel aus, ist ein tolles User-Interface, aber unter der Haube ist das auch Fediverse. Die Möglichkeit hast du. Das führt aber eben auch dazu, dass eben auch andere Player wie Meta mit Threads oder meine These war damals, dass Google oder Microsoft machen, dass die sich aufs Fediverse setzen und sagen, hier ist jetzt aber das Google-soziale Netzwerk und das ist aber de facto ein Fediverse-Anbieter. Interessanterweise ist sowas Ähnliches passiert damals schon, ohne dass wir es mitbekommen haben, nämlich Truth Social, das Netzwerk von Donald Trump, ist de facto eine Fediverse, eine Mastodon-Instanz, die nicht mit anderen Instanzen spricht. Aber die haben genau das Gleiche gemacht und da sieht man, dass so eine Idee auch immer Einfallstore bietet, natürlich Einfallstore bietet. Ist aber immer so, ne? Du bist in der Abwägung, wie in der Gesellschaft auch, Freiheit gegen Sicherheit. Wollen wir, dass alle alles machen können oder wollen wir Grenzen hochziehen, Schranken aufbauen? Muss man, glaube ich, immer wieder im Einzelfall abwägen.
Nee. Wenn du Redaktionen heute berätst, junge Menschen erreichen, wo schickst du die hin? Was sagst du? TikTok?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall TikTok. Kommt aber immer so ein bisschen darauf an, was das inhaltliche Ziel ist. Man kann das nicht so pauschal beantworten. Aber ich gehe zum Beispiel ganz viel in 9. Klassen und mache so Medienkompetenztrainings mit Schülerinnen und Schülern. Und was ich da beobachte, ist, dass diejenigen, die TikTok nutzen, TikTok auf Platz 1 ihrer meistgenutzten Apps haben. Dann direkt gefolgt von Instagram, YouTube, Twitch, Snapchat. So, also heißt, TikTok ist für die, die es nutzen, ist das Ding der Stunde. Das ist aber ein bisschen eben wie die Cola. So. Wenn du dir aussuchen kannst, will ich immer Cola oder immer Wasser trinken? Ja, frag mal einen 15-Jährigen, der wird sich eher für die Cola entscheiden.
Ja, und es ist dann aber unsere Aufgabe als Medienmacher zu sagen, okay, dann machen wir das alles mit oder werden wir uns selbst da?
Das muss man abwägen. Also ist halt die Antwort kann nicht sein, wir machen das gar nicht mit, weil dann überlässt man das Feld anderen, die es machen.
Ja, das wäre bei Twitter ja auch so bei X.
Nee, ist ein bisschen anders, weil da ein lauteres Publikum, also lauter im Sinne von verantwortungsbewusster. Ja. Leute auf Twitter sind halt nicht 15. Leute auf Twitter sind halt JournalistInnen.
Deswegen müssen die selbst wissen. Und bei TikTok sind eben die Kinder.
Viele.
Ist das ein pädagogischer Auftrag auch für uns?
Finde ja. Also ich finde zum Beispiel, dass die Tagesschau dort veröffentlicht ist, essentiell, ist goldrichtig. Und wie sie es machen, ist perfekt. Das kann man gar nicht hoch genug hängen, wie wichtig die Arbeit der Tagesschau auf TikTok ist. Das ist aber nicht die perfekte Antwort für alle. Es gibt auch junge Leute, die YouTube verfolgen. Es gibt auch junge Leute, die gucken noch lineares Fernsehen. Es kommt halt darauf an, welche jungen Leute du erreichen möchtest.
Ja, okay. Ja. Für welche jungen Leute ist TikTok, für welche YouTube-Shorts zum Beispiel?
Ich glaube, wenn du einfach Mainstream erreichen möchtest, wenn du sagst, ich habe jetzt hier ein Format, das soll für so viele Leute wie möglich interessant sein, dann bist du mit TikTok nicht falsch.
Mhm. Und YouTube-Shorts spezieller?
Ja, das sind auf jeden Fall Leute, die schon mal gehört haben, wer der Name Rezo ist.
Also, es gibt noch zwei Standardfragen.
Okay.
Standardfragen. Ja. Wenn du eine Bühne hättest, hast du ja manchmal, aber du könntest dir dein Thema selbst wählen und dein Publikum. Über welches Thema würdest du gerne vor wem sprechen?
Ach, das ist toll. Ich hab so Formate, die ich früher mal gemacht habe oder heute noch mache. Also ich mache in Köln in einem kleinen Theater, mache ich monatlich die PowerPoint-Karaoke. Das ist eine Veranstaltung, bei der Menschen auf die Bühne kommen, die Präsentationen halten müssen, die sie nicht kennen. Das ist aber ehrlicherweise nur der Rumpf von dem, was da passiert. Weil mein Job ist ja, es ist anders als viele anderen PowerPoint-Karaoken, nicht so gestaltet, dass Leute sich vorher anmelden können oder ich Leute mitbringe, die auf die Bühne gehen, die zum Beispiel geübte Bühnenmenschen sind, sondern ich suche mir Leute aus dem Publikum aus. Das ist meine Show. So, und das ist das, was ich daran am meisten liebe und der Grund, warum ich das seit 6 oder 7 Jahren jetzt monatlich mache, weil ich viele, viele, viele Menschen, naja, kennenlernen ist vielleicht ein bisschen groß, aber ich komme mit vielen Leuten ins Gespräch und lerne was über die und wir kommen ins Gespräch und der Saal kennt sich am Ende des Abends. Und das ist für mich das perfekte Format. Ich habe früher, als ich so mit dem ganzen Internetkram angefangen habe, hatte ich einen Podcast, der hieß Wir reden. Und das war ein Call-In-Format, da konnten Leute anrufen. Jeden Dienstagabend lief das und das wurde live gestreamt. Leute konnten anrufen, sich mit mir unterhalten. Ein bisschen wie Domian, aber ein bisschen lustiger, ein bisschen unterhaltsamer. Und ich habe das Gefühl, das ist so, alle versuchen das so ein bisschen und die Nachfrage ist aber nicht so groß danach. Aber für mich gibt es nichts Spannenderes, als viele kleine Einblicke in Leben zu bekommen. Und nicht auf einer voyeuristischen Basis, sondern auf der, die Geschichten, die Leute gerne über sich preisgeben. Das macht mir Spaß. Und das, deswegen, wenn ich eine Bühne bekommen würde, würde ich sie nicht dazu nutzen, um jetzt 3 Stunden die Gavin-Show zu machen, sondern um mit allen, die da sind, irgendwie so ein bisschen einen kleinen Schnack zu halten. Also, und ich würde auch was über mich erzählen. Das wäre so ein, wir lernen uns alle kennen. Es gab auch von irgendeinem Kölner Medium, ich weiß leider nicht mehr genau, wer das war, da ist jemand mit so 2 Klappstühlen immer durch die Gegend gelaufen und gesagt, komm, wir setzen uns hier hin, du erzählst mir was. Finde ich auch toll. Ja.
Ja, das passt natürlich jetzt super als Überleitung, weil es auch so ein bisschen so ein Kirchending ist.
Ja.
Weil die haben ja auch solche Gesprächsboxen und so.
Ja.
Das ist ja auch solche Formate.
Meinst du Beichtstuhl? Nein.
Bei der katholischen Kirche heißt es Beichtstuhl.
Genau.
Ja, es befriedigt einfach nur die Neugier der Priester. Was ist
das? Genau das.
Erzähl mir all deine intimen Geheimnisse.
Ich schreibe mit.
Und in der evangelischen Kirche nennt man es dann Seelsorge.
Genau.
Ja. Hashtag digitale Kirche.
Ja.
Und was ist das?
Ich glaube, einerseits steckt da riesen viel Potenzial drin, weil alles, was Selbstwirksamkeit, Reflexion, Schärfung der Sinne, Wahrnehmung, was das alles auf den Punkt bringt, sind Social Media Themen, weil Leute sich wiederfinden. Das ist relatable, wie man heute sagt. Auf der anderen Seite eine Riesenherausforderung, weil die Institution Kirche meines Erachtens schon ein Imageproblem hat. Und das Imageproblem kommt daher, dass da jetzt, also es ist jetzt nicht das coole, disruptive Start-up. Und die immersiven Erfahrungen die ein junges, modernes, cooles Start-up mit sich bringen, das kann man, wenn man Kirche heißt, glaube ich, nicht so easy auf die Straße bringen. Und diese Herausforderung ist auf jeden Fall da.
Ja. Ja. Dankeschön.
Danke auch, das war sehr schön.
Dieses Gespräch.
Ich komme wieder.
Ja, wie schön. Bleibt noch kurz dran für den Folgehype.
Ja.
Und wenn ihr Bock habt, abonniert unseren Newsletter auf yi.de Newsletter. Da bekommt ihr auch Social Media Tipps und Tricks, wie auch bei Gavin. Und dann erfahrt ihr zum Beispiel auch, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Und folgt uns doch auf Instagram. yi_netzwerk.
Und Selim Özdoğan heißt der übrigens der Autor. Selim Özdoğan.
Selim Özdoğan.
Ja. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Ja, mein Name ist Joachim Bauer, ich bin Mediziner, ich bin Neurowissenschaftler, ich bin auch ausgebildeter Psychiater und Psychotherapeut. Ich interessiere mich dafür, wie Menschen funktionieren, wie Menschen gesund bleiben können. Ich interessiere mich für die Wechselwirkungen zwischen sozialen Beziehungen und biologischer Gesundheit. Man erreicht mich am besten über meine Website www.psychotherapie-prof-bauer.de. Ich bin auch über E-Mail erreichbar. Die E-Mail-Adresse steht auf meiner Website. Ich selber informiere mich vor allem über Zeitungen. Ich lese jeden Tag die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung, weil ich festgestellt habe, dass dort verlässliche Nachrichten zu finden sind, denen man halbwegs vertrauen kann, im Gegensatz zu vielem, was so im Internet herumschwirrt und auf sozialen Netzwerken angeboten wird. Ich freue mich, wenn Sie sich für meine Bücher interessieren. Ich habe viele Bücher geschrieben und mich darin bemüht, verständlich zu sein und rüberzubringen, was wir im Alltag, im Leben mit unseren Kindern, in den Familien, was wir in der Pädagogik und aber auch am Arbeitsplatz, was wir da lernen können in diesen Feldern aus der modernen Hirnforschung.